Viktor Frankl. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Niemand anderes als die Überlebenden der Konzentrationslager können sich vorstellen, wie es war, dort inhaftiert zu sein. Was dort passierte, ist so unmenschlich und grausam, dass wir es kaum begreifen können. Jeden Tag waren dort unzählige Menschen einem schier unglaublichen Leid ausgesetzt. Angst, Hunger, Krankheiten, Zwangsarbeit, Verachtung und Misshandlungen bestimmten das Leben der Gefangenen. Viktor Frankl war einer von ihnen. Er war zuerst in Theresienstadt, kam später nach Auschwitz und Dachau und verbrachte insgesamt über 2,5 Jahre in Konzentrationslagern. Seine Eltern, sein Bruder und seine Frau wurden dort ermordet. Da Frankl ausgebildeter Psychologe war, konnte er sich einen relativ distanzierten Blick auf seine Umgebung bewahren. Er beobachtete genau, wie seine Mitgefangenen auf das übermächtige Leid reagierten und wie es ihre Psyche veränderte. Dabei fand er heraus, dass Menschen selbst in den grauenvollsten Situationen Wege finden, um ihrem Leben noch einen Sinn zu verleihen. Blink Nummer 1. Viele KZ-Häftlinge hofften in den ersten Tagen auf ein Erwachen aus dem Albtraum. Danach schlug die Hoffnung in Verzweiflung um. Viele Menschen, die in ein Konzentrationslager deportiert wurden, hatten vorher bereits die schlimmsten Geschichten darüber gehört. Man würde also meinen, dass ihre erste Reaktion einfach Angst war, als sie selbst deportiert wurden. Was wirklich in den Menschen vorging, lässt sich in 3 Phasen einteilen. Die erste Phase fand während des Transports und in den ersten Tagen im Lager statt. Ohne Wasser und Nahrung wurden auf Frankls Transport 1500 Menschen in einen Viehwaggon eingepfercht und in eine ungewisse Zukunft voller Schrecken verfrachtet. Zu diesem Zeitpunkt befanden die meisten Gefangenen sich noch in einem Schockzustand. Viele suchten nach kleinen Hoffnungsschimmern, so wie Ertrinkende, die nach einem Strohhalm greifen. Dabei fanden sie alle möglichen Begründungen dafür, warum das alles nur ein Missverständnis sein müsse und sie sicher bald zu ihrer Familie zurückkehren könnten. Viele sagten sich trotz ihres Wissens über die Zustände im Lager, dass es bei ihnen anders sein würde. Diejenigen, die in Auschwitz ankamen, wurden etwa sofort beim Ausstieg aus dem Zug in 2 Gruppen aufgeteilt. In den meisten Fällen wurde die eine Gruppe sofort hingerichtet, während die andere Zwangsarbeit leisten sollte. Warum diese Selektion vorgenommen wurde und was mit der anderen Gruppe geschah, wurde den Gefangenen verschwiegen. Viele Häftlinge waren überzeugt, dass der eine Teil begnadigt und freigelassen werden würde. Zwar gab es dafür keine logische Begründung, doch die Gefangenen malten sich alles Mögliche aus, bis sie schließlich glaubten, ihre Erlösung sei nahe. In dieser ersten Phase fiel es den Neuankömmlingen schwer, die unvorstellbare Herabsetzung, die gewaltsame Behandlung durch die Aufseher oder den Anblick anderer Gefangener, die bestraft und gequält wurden, zu ertragen. Viele spielten daher mit dem Gedanken, Selbstmord zu begehen, beispielsweise den elektrischen Zaun zu berühren, der das Lager umgab, um ihrem Elend ein Ende zu setzen. Nach den ersten Tagen folgte Phase 2. Blink Nummer 2. Nach einigen Tagen verfielen die meisten Häftlinge in einen Zustand der Apathie. Bei den meisten Gefangenen, die die ersten Tage im Konzentrationslager überlebten, nahm der Schock nach einiger Zeit ab und an dessen Stelle trat eine bedrückende Apathie. Den Gefangenen wurden Dinge, die ihnen vorher noch wichtig gewesen waren, plötzlich vollkommen egal. Der tägliche Horror und der allgegenwärtige Tod waren für sie zum Alltag geworden und sie konnten an toten Mitgefangenen vorbeigehen, ohne mit der Wimper zu zucken. Das Einzige, was den Häftlingen in dieser Phase noch wichtig war, war das eigene Überleben und das ihrer Familienmitglieder oder engen Freunde, sofern diese nicht schon ermordet worden waren. Alle ihre Emotionen kreisten nur noch um die banalsten menschlichen Bedürfnisse. So träumten sie zum Beispiel ständig von den Nahrungsmitteln und Gerichten, die sie nach ihrer Befreiung wieder essen würden. Als etwa in einem der Lager eine Typhusepidemie ausbrach, der viele Gefangene erlagen, unterschied sich das Verhalten der apathischen Insassen deutlich von dem der Geschockten. Während letztere verzweifelt weinten und hofften, dass sich jetzt endlich etwas ändern würde, schnappten sich die apathischen Häftlinge die Schuhe, Kleidungsstücke oder Brotreste der Gestorbenen. Apathie wirkt in der menschlichen Psyche wie ein Schutzschild. Denn nur durch eine gewisse Gefühlstaubheit waren die Gefangenen in der Lage, sich nicht ihren Emotionen zu ergeben und dadurch handlungsunfähig zu werden, sondern sich auf ihr eigenes Überleben zu konzentrieren. Das führte oft auch zu harten und grausamen Konkurrenzkämpfen der Häftlinge untereinander. Besonders schlimm war für viele Häftlinge, dass sie das Ende ihres Martyriums nicht absehen konnten. Sie mussten damit rechnen, dass sie noch eine Weile im Lager leben und dann ermordet werden würden. Doch Pläne für die Zukunft sind existenziell wichtig für uns Menschen. Wir leben für unsere Zukunft und finden darin den Sinn unseres Daseins. Da den Menschen im Lager ihre Zukunft genommen wurde, betrachteten sie ihr Leben als bereits beendet. Sie existierten nur noch und versuchten, diesen Zustand möglichst lange aufrechtzuerhalten. Diese zweite Phase hielt so lange an, bis die Menschen getötet oder, wenn sie mehr Glück hatten, befreit wurden. Wenn jemand das Lager überlebte, folgte Phase 3 der psychischen Reaktion auf das Lagerleben. Dazu erfahren wir mehr in Blink 5. Doch zunächst beleuchten wir, wie man es mental überhaupt schaffte, die Befreiung eines Lagers zu erleben. Blink Nummer 3. Die Gefangenen konzentrierten sich oft auf ihre innere Gedankenwelt. Wie war es möglich, dass viele der überlebenden KZ-Häftlinge geistig gesund blieben und später wieder ein halbwegs normales Leben führen konnten? Muss ein Mensch nicht an solchen schrecklichen Erlebnissen zerbrechen? Nach vielen Jahren Lagererfahrung kann man feststellen, bestimmte psychische Strategien ermöglichten einigen Insassen, mit dem unvorstellbaren Leid umzugehen. Eine der wichtigsten Strategien war es, sich auf das eigene Innenleben zu konzentrieren. Denn die Lageraufseher konnten den Gefangenen zwar alles nehmen, aber ihnen nicht verbieten, an schöne Dinge zu denken. Viele Zwangsarbeiter überlebten die schwere, stundenlange Arbeit in eisiger Kälte nur, weil sie sich ein wenig Freude in ihrem Inneren erhalten hatten. Während sie Säcke trugen, Sand schaufelten oder Baumstämme schleppten, unterhielten sie sich in ihrer Fantasie stundenlang mit ihren Ehepartnern, Kindern oder Freunden. Dabei konnten selbst die kleinsten Erinnerungsfetzen schon eine gewisse Erlösung von der Realität bringen. Ein Mann berichtete etwa, dass ihm die Erinnerung daran geholfen habe, in seinem Haus in sein eigenes Schlafzimmer zu gehen und dort, anders als im Lager, selbst das Licht auszuschalten. Viele Gefangene entwickelten auch eine große Liebe zur Natur. Ein schöner Sonnenaufgang oder ein kleiner bunter Singvogel konnten ganze Mannschaften glücklich machen, selbst wenn dieses Glück nur einen kleinen Moment anhielt. Einen weiteren Ausweg aus der Trostlosigkeit bot der Humor. Natürlich waren alle Häftlinge stets am Ende ihrer Kräfte, angsterfüllt und vom Leid zermürbt. Umso wertvoller war es, wenn doch jemand den Mut fand, etwas Lustiges zu sagen. Viele Scherze drehten sich um das potenzielle Leben nach dem Lager. Die Leute stellten sich zum Beispiel vor, wie sie nach dem Krieg mit ihrer Familie beim Abendessen sitzen und fragen würden, ob sie Suppe vom Boden der Schüssel bekommen könnten. Der Hintergrund war, dass die Suppe in den Lagern immer nur sehr wenig Erbsen enthielt, die alle ganz nach unten sanken. Blink Nummer 4. Die meisten Menschen im Lager akzeptierten ihr Schicksal, aber manche versuchten, sich wo nur möglich Entscheidungsfreiheit zu wahren. Wir sind es gewohnt, selbst zu entscheiden, welche Kleidung wir tragen, was wir zu Mittag essen oder wie wir unseren Urlaub verbringen. Wird uns das verwehrt, wird uns ein Teil unserer persönlichen Freiheit genommen. Und die ist ein wertvolles menschliches Gut. Daher war es auch für den Zwangsarbeiter eine so schöne Erinnerung, in seinem Schlafzimmer selbst das Licht anschalten zu können. Denn in den Baracken wurde die Beleuchtung zentral gesteuert. Im Lager war keine der menschlichen Freiheiten selbstverständlich. Daher bekam die Möglichkeit, selbst Entscheidungen zu treffen, eine immense Wichtigkeit. Die wenigen Entscheidungen, bei denen Gefangene Einfluss hatten, waren oft eine Frage von Leben und Tod, weshalb viele Angst hatten, sie zu treffen. Schließlich konnte die falsche Wahl stets in den sicheren Tod führen. Es gab zum Beispiel oft Ankündigungen, dass einige in ein anderes Lager gebracht werden sollten. Doch die Bestimmung dieser Lager und der Grund für die Umsiedlung blieben unbekannt. Es war möglich, dass es sich bei diesen Lagern lediglich um einen Vorwand hielt und der Weg direkt in die Gaskammer führte. Manche Insassen versuchten daher verzweifelt, die Entscheidung rückgängig zu machen, indem sie freiwillig zusätzliche Arbeitsschichten auf sich nahmen, nur um nicht weggeschickt zu werden. Es konnte aber auch sein, dass in den anderen Lagern bessere Bedingungen herrschten. Es gab einfach keine Möglichkeit herauszufinden, welches die bessere Option war, weshalb viele Menschen sich so unauffällig wie möglich verhielten und sich still ihrem Schicksal ergaben, anstatt um Verbesserung zu kämpfen. Für ein paar andere Gefangene waren die wenigen kleinen Entscheidungen jedoch ein Ausdruck ihrer verbliebenen Freiheit und Autonomie. Sie nutzten alle Nischen, die ihnen die Aufseher ließen, um ein Fünkchen Selbstbestimmung durchzusetzen. Trotz der Grausamkeiten versuchten sie, insofern das möglich war, mit ihren moralischen Standards in Einklang zu leben. Ihr Körper war versehrt, doch ihre spirituellen Überzeugungen konnten ihnen nicht genommen werden. Manche Insassen verschenkten zum Beispiel Teile ihrer Brotrationen an kranke Mitgefangene, obwohl sie selbst Hunger litten. Es war ihre Entscheidung. Blink Nummer 5. Das Leben nach der Befreiung war oft geprägt von Emotionslosigkeit und anschließender Bitterkeit. Die Menschen, die das Konzentrationslager überlebten, hatten nach der Befreiung mit einer neuen Herausforderung zu kämpfen. Die schrecklichen Erlebnisse dort hatten tiefe Spuren hinterlassen und nach so langer Gefangenschaft mussten sie sich erst wieder an ein Leben in Freiheit gewöhnen. Kurz nach der Befreiung konnten die meisten es nicht glauben, dass jetzt alles vorbei sein sollte. Sie hatten ihre Emotionen so lange Zeit unterdrückt, dass sie nicht wieder von einem Tag auf den anderen aktivieren konnten. Am Anfang konnten sich die meisten ehemaligen Häftlinge nicht mal über ihre Freiheit freuen. Sie fühlten überhaupt nichts. Sie hatten sich ihre Befreiung so oft ausgemalt in allen Details, dass das wirkliche Ergebnis ihnen irreal vorkam. Psychologen sprechen in diesem Fall von einer Depersonalisation und sie prägte die dritte Phase des Umgangs mit den Erlebnissen im Lager. Nach all der Brutalität und Unmenschlichkeit, der die ehemaligen Häftlinge ausgesetzt waren, verspürten viele den Wunsch nach Vergeltung und Wiedergutmachung, etwa in Form von Bestrafung der KZ-Wächter. Auch die Rückkehr nach Hause war für viele eine Enttäuschung. So oft hatten sie sich diesen lang ersehnten Moment detailreich erträumt. Doch als sie tatsächlich zu Hause ankamen, mussten viele von ihnen feststellen, dass ihre Heimatstädte in Schutt und Asche lagen oder ihre gesamte Familie ermordet worden war. Angehörige oder Freunde, die nicht im Konzentrationslager gewesen waren, zeigten oft wenig Mitgefühl für die traumatischen Erlebnisse der Rückkehrer. Viele hörten sich an, was im Lager geschehen war, zuckten dann jedoch mit den Schultern und erklärten, dass auch die Bombennächte und die Lebensmittelknappheit hart gewesen seien. Nichtsdestotrotz gelang es den meisten Überlebenden, irgendwann wieder Freude in ihrem Leben zu empfinden und sich glücklich zu schätzen, den Horror des Lagers überlebt zu haben. Blink Nummer 6. Gemäß der Logotherapie ist der Lebenssinn der wichtigste Motivationsfaktor im Leben. Nach seiner Befreiung entwickelte Viktor Frankl auf der Basis seiner Erlebnisse in den verschiedenen Konzentrationslagern die psychologische Theorie der Logotherapie. Vor allem gründete er sie auf eine Beobachtung, die er immer und immer wieder gemacht hatte. Die Gefangenen, die noch einen Sinn in ihrem Leben gesehen hatten, hatten mit der Situation deutlich besser umgehen können als andere, die sich bereits aufgegeben hatten. Denn ein Lebenssinn ermöglichte jenen, sich auf etwas zu freuen, auf etwas zu hoffen und an eine Zukunft zu glauben. Deshalb waren diese Gefangenen stärker und widerstandsfähiger als diejenigen, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben sahen. Folglich ging Frankl davon aus, dass der Sinn des Lebens unser wichtigster innerer Antrieb im Leben ist. Verschiedene Studien unterstützen diese Ansicht. Als etwa Studenten im Zuge einer Studie der Johns Hopkins Universität gefragt wurden, was das Wichtigste in ihrem Leben sei, beriefen sich 78% auf das Gefühl, ein sinnvolles und zielgerichtetes Leben zu führen. Menschen, die ihre eigene Existenz für bedeutungslos halten, befinden sich in einem existenziellen Vakuum. Betroffene davon können nicht so leben, wie es ihren Wertvorstellungen entspricht. Die meisten Menschen leiden phasenweise an so einem Vakuum. Ein Beispiel dafür ist die ziemlich verbreitete Sonntagsneurose. Wir haben die ganze Woche geschuftet, Sachen erledigt und uns verausgabt. Am Sonntag kommen wir dann endlich einmal zur Ruhe und plötzlich fragen wir uns, warum wir uns das alles antun. Wenn uns die Antwort fehlt und sich dieser Gedanke festsetzt, kann das zu Depressionen und anderen psychischen Problemen führen. Daher ist es das Ziel der Logotherapie, den Menschen dabei zu helfen, ihren persönlichen Lebenssinn zu finden und sie vor dem existenziellen Vakuum und dessen Folgen zu bewahren. Blink Nummer 7. Der Sinn des Lebens kann für jeden Menschen und zu jeder Zeit ein anderer sein. Um erfüllt sein zu können, müssen wir also herausfinden, was der Sinn des Lebens ist. Keine leichte Aufgabe. Die meisten von uns denken, dass wir erst einmal den Sinn des Lebens erkennen müssen, bevor wir in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen für uns zu treffen. Doch die Logotherapie geht von der umgekehrten Logik aus, denn sie besagt, je nachdem, welche Entscheidungen wir treffen, beeinflussen wir den Sinn unseres Lebens. Es ist wie bei einem Schachspiel. Fragt man einen Profispieler, welcher Schachzug der beste ist, wird er sagen, dass das von der jeweiligen Situation abhängt. Genauso verhält es sich mit dem Lebenssinn. Es kann den Sinn des Lebens immer nur für eine bestimmte Person in deren jeweiliger Situation geben. Für alle anderen Menschen oder zu anderen Zeiten ist derselbe Sinn vielleicht vollkommen nutzlos. Die Gefangenen in den Konzentrationslagern zogen ihren Lebenssinn oft aus den wenigen Entscheidungen, die sie noch treffen konnten. Einige entschieden sich dafür, ihr Glück in einem kleinen Singvogel zu finden, andere beschlossen, ihren kranken Leidensgenossen zu helfen. Durch diese kleinen Entschlüsse gelang es ihnen, sich selbst auch unter den entsetzlichen Lagerbedingungen noch als eigenständige Personen mit selbstgewählten Werten wahrzunehmen und ihrem Leben ein Ziel zu geben. Das ist der Weg, den wir einschlagen müssen, wenn wir psychisch stabil und stark bleiben wollen. Wir müssen unsere Entscheidungen betrachten und durch sie herausfinden, was der übergreifende Sinn unseres Lebens sein könnte. Dabei gibt es keine festgelegten Grenzen. Wenn jemand zum Beispiel einen neuen Job annimmt, kann es sein, dass es fortan dessen Ziel ist, befördert zu werden und in ein paar Jahren selbst im Chefsessel zu sitzen. Wählt eine Person einen Job mit den schlechteren Aufstiegschancen, aber dafür in einer Firma, die ihre Werte vertritt, ist der Sinn des Lebens eventuell, die Welt ein Stück besser zu machen. Wer bei Greenpeace arbeitet, findet vermutlich ein Lebensziel darin, die Umwelt zu schützen. Indem die Logotherapie diese Lebensziele aufdeckt, wirkt sie präventiv gegen das Entstehen psychischer Probleme. Doch sie kann auch Patienten helfen, die bereits unter einer psychischen Erkrankung leiden. Blink Nummer 8. Mit der Logotherapie stellen Patienten sich aktiv ihren Ängsten. In der Logotherapie gibt es verschiedene Techniken, die Patienten dabei helfen können, psychische Probleme zu überwinden. Dabei konzentriert sich die Therapie nicht auf die Umwelt der Patienten, sondern ganz auf ihr Innenleben. Die Standardpsychotherapie analysiert Patienten und erklärt ihre Ängste und Neurosen durch bestimmte äußere Umstände. Doch für Menschen, die ein Konzentrationslager überlebt haben, ergibt dieser Ansatz wenig Sinn. Denn wird von äußeren Umständen ausgegangen, hätten alle KZ-Überlebenden an schwersten psychischen Krankheiten leiden müssen. Deshalb nehmen logotherapeutisch arbeitende Psychologen an, dass jeder Mensch selbst Entscheidungen treffen und den Sinn seines Lebens bestimmen kann, egal wie widrig die Umstände sind. Wir sind nicht zwangsweise Opfer unserer Umwelt, sondern haben immer die Kraft in uns, einen anderen Weg einzuschlagen. Sobald eine Patientin oder ein Patient das verstanden hat, wird ihnen auch klar, dass sie selbst etwas dafür tun können, ihre Ängste und Probleme zu besiegen. Die Logotherapie bedient sich hier des folgenden seltsamen Phänomens. Wenn wir uns vor etwas fürchten, tritt genau dies häufig ein. Aber wenn wir versuchen, etwas zwanghaft hervorzurufen, funktioniert es oft nicht. Auf diesem Phänomen basiert die Technik der paradoxen Intention. Wenn eine Patientin etwa Angst davor hat, in der Öffentlichkeit ständig zu erröten, dann soll sie sich genau das vornehmen. Sie soll versuchen, Weltmeisterin im Erröten zu werden. Sobald sie jemanden in einem öffentlichen Raum trifft, soll sie sich ganz stark anstrengen, rot zu werden. Die Folge? Das Erröten bleibt aus und mit der Zeit legt die Betroffene die Angst vor dem Erröten ab. Die Logotherapie hat auf Basis von Viktor Frankls Beobachtungen im Konzentrationslager zahlreiche Techniken entwickelt, die uns dabei helfen können, mit großer psychischer Belastung umzugehen. Die Häftlinge haben bewiesen, dass wir selbst inmitten des denkbar schlimmsten Grauens unsere geistige Gesundheit erhalten und trotzdem Ja zum Leben sagen können. Das waren unsere Blinks zu »Trotzdem Ja zum Leben sagen« von Viktor Frankl. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Unser Glück, unsere geistige Gesundheit und manchmal sogar unser Leben hängt von unserer Fähigkeit ab, einen Sinn im Leben zu finden und ein Ziel in der Zukunft vor Augen zu haben. Die Häftlinge der Konzentrationslager, die Viktor Frankl während seiner eigenen Gefangenschaft kennenlernte, machten ähnliche Phasen durch, in denen sie sich zum Schutz von ihren menschlichen Emotionen distanzierten, um zu überleben. Häufig lebten dabei diejenigen länger, die es schafften, trotz der Grausamkeiten im Lager noch einen Hoffnungsschimmer für die Zukunft und damit ein Fünkchen ihres Entscheidungswillens, Humors und ihrer moralischen Werte zu bewahren. Aus diesen Beobachtungen entwickelte Frankl nach seiner Befreiung die Logotherapie, die darauf basiert, dass Ängste und psychische Probleme bewältigt werden können, indem Menschen in ihrem Inneren nach einem Sinn suchen.